Über 900 Creator, über 1 Milliarde Umsatz. Laura Koch managt mit ihrem Team das Influencer-Marketing der Quality Group, die hinter bekannten Marken wie More und ESN steht. Wir haben mit Laura, die aus Hameln kommt, über ihren Job gesprochen und worauf sie mit ihrem Team bei Influencern und Content-Creatern achtet. Und noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Dieser Podcast entsteht in bezahlter Partnerschaft mit Velisory, produziert von Hamelner. Du verstehst auch Hameln nach wie vor, hatten wir eben gerade auch schon kurz drüber gesprochen, so als dein Heimatort.
Ja, schon. Ich glaube, wenn man halt in Hameln aufgewachsen ist, dann verbindet einen sowieso viel irgendwie mit Hameln. Oder ich bin ja in Affeld aufgewachsen und wenn man dann irgendwann jede Straße kennt, ist das natürlich irgendwie auch angenehm. Also für die einen, für die anderen vielleicht nicht. Und ich war halt auch viel in Hamburg zum Beispiel oder bin ja auch jetzt beruflich viel in Hamburg. Und mich nervt das so, wenn du überall zum Beispiel 30, 40 Minuten hinfahren musst. Hier fahre ich halt irgendwie 5 Minuten und bin egal wo und bin am Ziel. Für mich ist diese Fahrerei halt super viel Zeitverschwendung. Und deswegen weiß ich das in Hameln zumindest sehr zu schätzen.
Okay. Und trotzdem bist du jetzt ja auch beruflich in der großen, weiten Social-Media-Creator-Influencer-Welt angekommen. Wenn du an die Laura aus der Schulzeit und so weiter zurückdenkst, hättest du das für möglich gehalten, dass das so einen Weg mal nimmt?
Also als ich Abi gemacht habe 2011, gab es ja eigentlich keine Influencer. Also das kam ja da auch erst, dass man überhaupt Fotos auf Instagram gepostet hat und die Plattformen haben sich ja dann auch erst zum Bewegtbild überhaupt verändert. Das heißt, so richtig Influencer gab es nicht. Es gab ja so ein paar Blogger, die dann mal so Fotoseiten hatten. Deswegen daran habe ich nie gedacht, aber ich hatte immer diese Vorstellung davon, dass ich irgendwann mal viel unterwegs sein möchte, am liebsten im Flughafen, im Hosenanzug damals noch, dass ich einfach wirklich gerne irgendwas machen möchte, wo ich halt in der Wirtschaft arbeite. Und das war für mich klar und deswegen habe ich mich auch für BWL zum Beispiel als Studiengang entschieden, aber dass ich dann natürlich irgendwie bei einem Unternehmen arbeite, womit ich mich halt auch noch so gut identifizieren kann und ich so viel Spaß auch an den Produkten habe, dass war für mich nicht vorstellbar und da hat sich das ja auch am Anfang meiner Karriere irgendwie gar nicht hin abgezeichnet, dass das überhaupt möglich ist. Und dafür bin ich schon sehr dankbar, dass diese Möglichkeit sich ergeben hat.
Cool. Vielleicht um da nochmal direkt mit einzusteigen. Du bist jetzt bei der Quality Group, ist glaube ich der offizielle Name, tätig, als Vice President fürs Influencer Marketing angestellt und betreust im Prinzip die Influencer, die Creator, die für unter anderem Marken wie More und ich will nochmal kurz auf die Sprünge, die zweite Marke.
ESN.
Dann zuständig sind und die Produkte bewerben.
Genau, dazu gehören More, ESN und Raw Nutrition. Raw Nutrition haben wir akquiriert oder beziehungsweise also teilakquiriert. Letztes Jahr ist eine US-amerikanische Brand. More zum Beispiel geht jetzt auch in die USA und das ist natürlich ein super Startpunkt. Und ich bin verantwortlich für 900 Creator beziehungsweise mit meinem Team. Ich habe 130 Mitarbeiter und wir verantworten alle zusammen nicht nur die Creator und das Influencer-Marketing, sondern auch die Events, Content-Marketing, alle Social-Media-Kanäle, die wir haben und das ist doch eigentlich fast jeder Marketing-Channel jetzt außer Performance-Marketing, die da liegen.
Lass uns doch mal die beiden Begriffe so ein bisschen definieren, nur als Einstieg vielleicht. Was ist ein Creator, was ist ein Influencer? Ab wann bin ich Influencer? Bin ich mit 50 Instagram-Followern schon Influencer? Gibt es da Grenzen? Wie würdest du das ein bisschen einsortieren alles?
Also ich glaube, Creator und Influencer sind das gleiche. Ich finde, der Begriff Influencer oder die meisten Influencer finden den Begriff, glaube ich, nicht mehr ganz so gut. Letztendlich sind es ja Creator, weil sie kreieren ja irgendwie was, also sie kreieren ja Content. Und ich glaube, Influencer, also ab wann ist man Influencer, ist glaube ich schwer zu sagen. Sobald du vielleicht Leute hast, die dir vertrauen, sobald du Empfehlungen aussprechen kannst und Leuten diese Empfehlungen nahebringen kannst und eine Vertrauensbasis zu deiner Community hast. Also Community zum Beispiel ist bei uns fast das Wichtigste. Deswegen würde ich gar nicht so Creator, Influencer den Begriff an irgendeiner Followeranzahl festmachen, sondern eher an der Community. Stehen da Leute dahinter? Hast du eine Engagement Rate? Also das heißt, interagieren die Leute mit dir? Kommentieren die? Liken die deine Kommentare? Stellen die dir Fragen? Schicken Nachrichten? Sind die halt interessiert an dir? Das ist viel, viel wichtiger als Reichweite heutzutage. Und deswegen lässt sich das gar nicht so genau sagen.
Und was macht so einen Creator am Ende interessant für ein Unternehmen? Also warum beschäftigt ihr euch als Unternehmen? Warum sollten vielleicht andere Unternehmen sich mit Leuten beschäftigen, die da so eine Community mit sich bringen?
Also ich glaube, früher war es ja die klassische TV-Werbung, die ist für mich irgendwie ein bisschen tot. Also zumindest würde ich sagen, so in unserer Altersgruppe gucken nicht mehr so viele Leute klassisches Fernsehen. Natürlich hast du dann auf Prime oder Netflix jetzt mittlerweile ja auch Werbekanäle, die du nutzen kannst, aber du hast ja gar nicht diesen direkten Impact. Also du siehst nicht, wenn du jetzt hier eine Werbung schaltest, was bringt dir das in Sales? Wir haben ja einen Affiliate Affiliate-Modell. Das heißt, unsere Influencer verdienen einen Prozentsatz an dem, was sie verkaufen. Und das ist natürlich total skalierbar und war von Anfang an für uns total skalierbar, weil wir wissen genau, was setzt wer um und wie effektiv ist dadurch unser Marketing, wie effektiv ist eine Aktion zum Beispiel, die wir machen, also eine Promo mit Rabatten und wie funktioniert es bei welchem Influencer. Und daran siehst du halt auch ganz schnell, wenn du zum Beispiel auch mal größere Influencer siehst, die Kampagnen fahren und wenn die häufiger fahren, dann kannst du dir schon davon ausgehen, okay, das hat was gebracht. Also vor allem, wenn die irgendwie einen Rabattcode haben oder einen Link, den du klicken musst, dann haben die wahrscheinlich auch ja eine gute Conversion. Und bei anderen, wo du dann siehst, okay, das ist jetzt wirklich eine Einmaleinbindung und dabei ist es geblieben, liegt es wahrscheinlich daran, dass die Community dann doch nicht so da ist.
Jetzt hast du ja gesagt, ihr habt so ein Affiliate-Modell, sprich die Creator verdienen Geld prozentual an den Produkten, die über ihren Link, man kennt das wahrscheinlich aus Social Media, verkauft werden. Man liest dann häufigerweise in den Kommentaren, das sei ja unehrlich, weil die Leute damit Geld verdienen. Also irgendwie, wie können die denn was empfehlen, wo die Geld verdienen? Weil dann empfehlen sie ja nur die eine Marke, ESN, Moab, wie auch immer. Wie siehst du das?
Also warum sollte jemand etwas, also umsonst für etwas Werbung machen? Das ist ja das Gleiche. Wenn ich in der DWZ eine Anzeige schalten möchte, muss ich die ja auch bezahlen. Also das ist ja auch nicht umsonst, nur weil ich dann sage, ja okay, aber ich will doch hier Werbung machen. Und demnach hat ja auch jeder ein Creator einen Wert. Plus, man muss ja auch bedenken, das ist wahnsinnig viel Zeit, die dieses Social Media Channel in Anspruch nehmen. Das ist ja nicht nur, dass du einfach mal eben ein Video aufnimmst, sondern die meisten schneiden das, die meisten bearbeiten das super aufwendig. Diese ganzen Nachrichten, die man beantworten muss, das nimmt alles wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Du musst ja auch noch Content-Ideen überlegen. Du postest in der Regel jeden Tag. Also es ist ja mittlerweile auch so, Quantität wird viel mehr belohnt als Qualität. Das heißt, du musst viel mehr Zeit auch reinstecken. Und dann finde ich, ist es doch nur fair, wenn die Leute auch Geld damit verdienen. Und ich glaube, es ist aber auch transparent, weil du hast einfach die Kennzeichnungspflicht für Werbung und du erkennst das ja. Und deswegen, das ist natürlich mittlerweile ist es wie ein Job, wie jeder andere. Die Leute werden dafür bezahlt. Ne?
Das ist vielleicht nochmal eine gute Frage, weil ja viele so von den jüngeren Generationen sagen, ja, ich werde jetzt Influencer, TikTok-Influencer oder so, easy, ich habe ein Handy, wie schwer kann das schon sein? Ich kenne ja auch so ein paar Content-Creators, ich nehme das schon echt als anspruchsvollen Job teilweise wahr. So auch Leute, die nach außen, ich sage Anführungszeichen, so nur 50.000, 60.000 Follower haben, aber dann teilweise ein Team von 3, 4 Leuten, die sie verantworten, die sich um viele Themen kümmern. Und ich würde schon meiner Einschätzung nach sagen, das ist mehr ein Job, als den manch einer das vielleicht wahrhaben will, oder?
Ja, also anspruchsvoll bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil du kannst ja den Tag irgendwie selber einteilen und du kannst ja auch ab einem gewissen Punkt überlegen, wie viel will ich jetzt posten und wie viel Zeit stecke ich da rein. Manche stecken vielleicht nur eine Stunde, andere stecken dann aber eventuell auch 13, 14 Stunden da rein. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit irgendjemandem, der sich wirklich richtig abschuften muss, um sein Geld zu verdienen. Damit würde ich das niemals vergleichen. Und da gibt's, glaube ich, also Jobs, wo man wirklich sagen kann, die schuften halt richtig. Und das ist schon unter den Jobs, würde ich sagen, der Luxusjob, den man haben kann. Ich glaube, viele Creator sehen das nicht so gerne, weil natürlich ist es Aufwand. Und ich glaube, das, was unterschätzt wird, ist der Aufwand dahinter, der zeitliche Aufwand, die Bildschirmzeit. Und dass es natürlich auch Arbeit ist, es ist halt einfach andere Arbeit, die ganz viele, glaube ich, unterschätzen.
Daniel, hat diese Influencer, die auch gerne jetzt als Influencer starten möchten oder die jetzt, du hast gesagt, du unterscheidest gar nicht so sehr zwischen Creator und Influencer, aber die jetzt vielleicht noch nicht so selber die Reichweite Community aufgebaut haben und so weiter. Was würdest du denn genau denen empfehlen, um jetzt möglichst schnell auch Reichweite aufzubauen oder relevant jetzt für euch auch als Marke zu werden?
Ja, ich glaube, viele haben immer ein Ziel vor Augen und das ist es halt, reich zu werden. Und ich sage immer, wenn du mit Social Media reich werden willst, dann lass es halt gleich, weil das wird nichts. Also du kannst nicht, du sagst ja auch nicht, ja, ich werde jetzt Promi. Also so das du wirst das halt irgendwie, weil du dann dafür was getan hast, aber du wirst ja nicht reich, nur weil du jetzt sagst, ich werde Instagrammer oder TikToker oder was auch immer. Ich würde immer raten, baut eine Community auf, das ist das Allerwichtigste. Also postet Content, der Mehrwert hat, der Leuten etwas bringt, der dich abhebt im Vergleich zu anderen. Dazu musst du natürlich auch erstmal irgendeine Erfahrung gemacht haben. Sei es, du hast, keine Ahnung, 20 Kilogramm Muskeln aufgebaut, jetzt für uns, also für unsere Branche gesprochen, oder du hast 20 Kilogramm abgenommen und hast dann da deine Expertise und kannst halt Tipps geben. Solange du Mehrwert gibst, hast du ja auch was zu bieten. Wenn du keinen Mehrwert gibst und halt nur sagst, ich zeige jetzt jeden Tag hier meinen Shake von Moa und halte den einfach in die Kamera die ganze Zeit, ist das ja kein Mehrwert. Also man sieht, du trinkst einen Shake, aber es ist kein Mehrwert. Und das heißt, also Mehrwert, Community, das ist eigentlich das Wichtigste. Und vor allem Konstanz. Also ganz viele posten einfach mal 3 Wochen und denken sich so, ah ja, jetzt bin ich Influencer. Ja, dann haben die eventuell 300 Follower, weil es ist gar nicht mehr so einfach, dass du ja auch einen Follow bekommst, sondern manche bleiben jahrelang am Ball und haben dann erst ihren Durchbruch.
Ich sehe Creator, Influencer, die teilweise, ich glaube, 50, 60 Videos pro Tag jetzt zum Beispiel bei TikTok raushauen. Du hast gesagt, also Quantität auch vor Qualität. Ist das so aktuell das Maß der Dinge, möglichst viel Content raushauen?
Ja, also es ist so, vor 3 Monaten hat Alexander Fahl, auch mittlerweile einer unserer Influencer, kommt aus der Finance-Bubble, sich entschieden, seine Abnahme zu posten auf TikTok und hat damit angefangen, wirklich am Tag 60, 70 Videos rauszuhauen. Also das sind kurze Videos und das sind zum Beispiel Antworten auf Kommentare, also einfach nur Fragen. Das Ganze hat sich rausgestellt, hat extrem schnell Reichweite gebracht. Ich glaube, er hat innerhalb von 6, 8 Wochen 70.000 Follower gemacht. Es liegt aber auch daran, es ist extrem nahbar. Aber er hatte halt den Mehrwert, das darf man nicht vergessen. Also nur wenn du jetzt halt 60, 70 Videos postest, heißt das noch nicht, dass du Follower bekommst, weil der Mehrwert muss ja gegeben sein. Das heißt, du musst erstmal überlegen, welches Thema habe ich und welche Expertise. Das bleibt bestehen. Aber die Plattformen belohnen gerade und auch vor allem die letzten Jahre extrem Quantität, weil die Plattformen wollen ja auch Leute auf der Plattform halten. Mhm. Und demnach, je mehr Content da ist, desto mehr können sie ausstrahlen. Und das ist jetzt gerade so eine kleine Lücke, würde ich mal sagen, die wir entdeckt haben und die wir auch ausnutzen.
Cool. Sind also TikTok, Instagram eigentlich die relevantesten Kanäle für euch? Oder gibt's
ja,
weitere?
Also bei ESN ist auch noch viel YouTube, weil gerade bei den Profisportlern ist es ja so, die machen jetzt nicht den klassischen Brand-Content, würde ich sagen. Die stellen sich ja nicht vor die Kamera und sagen jetzt, ja okay, also das ist mein Frühstück, das ist mein Mittagessen, das ist mein Abendessen und wenn ihr das macht, dann, keine Ahnung, könnt ihr wie Ada den ganzen Tag durch die Wüste laufen. So. Das funktioniert ja nicht, sondern da ist es halt eher wirklich diese Nahbarkeit über YouTube, die sehr gut funktioniert. Also bei ESN haben wir ein paar Leute, die wirklich auf YouTube sehr erfolgreich sind. Aber ansonsten, also größtenteils ist es Instagram und jetzt auch TikTok.
Okay. Wie bist du denn selber überhaupt in diese, erstmal vielleicht in die Fitnessbranche so eingestiegen und dann auch in diese Influencer-Welt eingestiegen?
Ja, also das kam eigentlich beides zusammen. Also dass ich Berührungspunkte selber hatte zu Produkten, die aus der Branche kommen, war, glaube ich, ein Jahr vorher oder so, wo ich mich selber entschieden habe, wirklich Diät zu machen, abzunehmen, Sport zu machen. Und die Produkte, die es auf dem Markt gab, waren irgendwie alles andere als lecker, muss ich sagen. Also es war, entweder wenn du so Geschmackspulver hattest, waren die extrem Stevia-lastig und hatten sehr, also einen bitteren Nachgeschmack aufgrund der Süßungsmittel. Proteinpulver fand ich, haben alle irgendwie nach Malzbier geschmeckt. Also wirklich nichts, was man irgendwie gerne getrunken hat. Und demnach kannte ich so ein paar Produkte. Ich kannte aber Moor zu dem Zeitpunkt gar nicht. Damals war es auch noch nur Moor. Und bin da eigentlich reingekommen, weil mein Bruder hat mit dem besten Freund von unserem Gründer Christian Wolf studiert.
Okay.
Und der hatte irgendwann, also irgendwie hatten die sich mal darüber unterhalten, was ich studiert habe und dass ich im Marketing arbeite. Und dann kam so die Frage auf, okay, ob ich nicht einen anderen Job suche. Und dann habe ich einfach mit Christian eine WhatsApp-Call gehabt. Das war mein Vorstellungsgespräch. Es war damals noch ein Startup, aber es hat sich für mich alles halt sehr gut angehört, weil man noch sehr viel mitbestimmen durfte. Und das hat mir in den vorherigen Jobs sehr gefehlt, dass man wirklich viel selber entscheiden darf, viel auch bewirken kann. Und ja, die Entscheidung habe ich bis dato nicht bereut. Dann, aber so bin ich dann auch dazu gekommen, dann das Influencer-Marketing zu übernehmen, weil bei Moore gab es von Anfang an Influencer. Dann kam ja die Fusion auch mit ESN und auch die hatten schon Influencer, aber ein anderes Modell. Die haben wir dann auch auf dieses Affiliate-Modell umgestellt und so wurden es mehr und mehr Creator-Influencer, mehr und mehr Länder, die ich verantworte und das Team natürlich auch dann immer größer. Aber es kam Hand in Hand, also Fitness und Influencer kamen irgendwie Hand in Hand bei mir.
Cool.
Was heißt denn am Ende Influencer-Management? Also was macht ihr? Man kann jetzt ja von außen sagen, naja gut, die haben halt Influencer, die haben einen Affiliate-Code, also die haben irgendwie eine intrinsische Motivation, Content zu produzieren, der eine gewisse Qualität hat. Eigentlich muss ich mich ja nur hinsetzen und sagen, ihr macht es schon und wir können es zurücklehnen, oder?
Ja, also gut, erstmal, wir haben jede Woche eine neue Aktion, also eine neue Promo, wo es dann irgendwie Prozente gibt, wo es neue Produktlaunches gibt. Das heißt, alleine dafür ist es halt super viel, auch Education, die du machen musst. Du musst die Leute weiterbilden, was ist jetzt das Produkt. Dann auch, die Produkte müssen ja auch irgendwie zu den Influencern gehen. Die Promo muss so geplant werden, dass der Influencer auch irgendwie was dazu zu erzählen hat. Wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis zu unseren Creatoren und ich glaube, deswegen sind wir ein Stück weit auch so erfolgreich oder haben uns gegen andere Marken durchgesetzt. Ich habe am Anfang, als hatten wir noch wirklich keine Systeme und ich habe mit jedem Einzelnen bei WhatsApp geschrieben, manchmal bis tief in die Nacht und jede Frage selber beantwortet. man muss das ja auch so verstehen, unsere Influencer sind der verlängerte Arm zum Kunden. Also die sind so nah an unseren Kunden, an der Community. Und jede Frage, die die bekommen, müssen wir ja auch beantworten. Und dazu gibt es natürlich ganz viele administrative Aufgaben, die wir auch haben. Also sei es jetzt irgendwie Koordination von irgendwelchen Influencer-Reisen, wenn wir das machen, dann Rechnungsprüfung, keine Ahnung, Fragen beantworten. Das alles muss ja irgendwie gesteuert werden, neue Anfragen beantworten, die Schnittstelle zu anderen Abteilungen bilden. Und also ja, das ist schon sehr vielseitig, würde ich sagen.
Wie viel Freiheiten haben die so in ihrer eigenen Darstellung? Also ihr seid ja so im Ernährungsbereich, da ist ja zumindest mal so das Health-Claim-Thema etwas, wo man keine Gesundheitsversprechen machen darf. Ich denke, das wissen viele Influencer, sollten sie wissen. Aber auch darüber hinaus, so ihr als Marke, macht ihr an, also Vorgaben, Wünsche, wie Produkte zu präsentieren sind? Oder seid ihr da eher sagt, nee, ihr macht es schon, wo habt ihr euch da positioniert?
Also genau, es gibt halt Health Claims, an die halten wir uns natürlich. Es gibt, man darf keine Gesundheitsversprechen machen und dazu haben wir Briefings. Also vor allem bei den Vitalstoffen ist das natürlich wahnsinnig wichtig, dass man sich daran hält. Für Proteine und so weiter, es gibt für jede Kategorie eigentlich Aussagen, die man sagen darf oder nicht. Dazu haben wir regelmäßig Termine mit den Influencern, wo wir sie auf den aktuellen Stand bringen. Und wo sie dann auch Briefings zu erhalten. Aber sie bekommen von uns kein Briefing. Zum Beispiel, du musst das Produkt so in die Kamera halten. Oder früher war es so, ganz viele Influencer waren auf einmal mit einer Eiweißdose am Strand und dann so, hier ist mein Proteinpulver, kauf das. Sowas machen wir nicht. Also wir wollen einfach authentische Einbindung. Ich glaube, jeder Creator weiß selber am besten, was bei der eigenen Community funktioniert und wie man das Produkt am besten platziert und welche Produkte zum Beispiel auch was für die Community überhaupt sind. Wir haben so viele Produkte, dass wir gar nicht erwarten, dass man jedes Produkt auch bewirbt und auch nicht jedes Produkt mag. Man darf bei uns auch gerne sagen, wenn einem was nicht schmeckt, weil das ist auch wichtig, finde ich. Nur so kannst du langfristig glaubwürdig und authentisch bleiben, wenn du auch sagen darfst, was dir nicht schmeckt. Und ich glaube, ganz viele Marken machen da einen Riesenfehler, weil sie einfach Briefings abschicken mit krassen Do's and Don'ts und dann 8 Freigaben anfordern. Und dann musst du das Video immer wieder so cutten, dass es am Ende total unnatürlich wirkt, nur weil die Brand nicht damit zufrieden war, was du gesagt hast. Und man bucht ja einen Influencer nicht unbedingt nur wegen der Reichweite, sondern auch, weil der Content Creator vielleicht die Art Content macht, die kein anderer macht, und um dann die Leute zu erreichen. Und dann weiß der Content Creator meiner Meinung nach immer am besten, was funktioniert und was nicht. Und ist der kreative Experte und nicht die Marke.
Welche Relevanz würdest du denn sagen, haben überhaupt noch so Hochglanz-Videoformat oder Inhalte? Oder geht es wirklich hauptsächlich darum, auch im Creator-Influencer-Dasein wirklich nahbaren Content aus dem Leben einfach mit dem Smartphone gefilmt zu produzieren?
Ich glaube, es kommt total drauf an. Also ich glaube, dieser nahbare, authentische Content wird immer wichtiger. Man sieht, dass dieser Hochglanz-Content oder dass auch Leute da Follower verlieren, weil die Gesellschaft wendet sich ja. Also wer möchte gerade noch Luxusgüter sehen, wenn man sich eigentlich kaum die nächste Tankfüllung leisten kann? Da ist dieser nahbare Content einfach viel mehr wert und viel mehr für die Leute. Ja, damit können sie viel mehr relaten und viel mehr damit anfangen aktuell als jetzt die nächste Luxushandtasche oder das Luxusparfüm oder was auch immer. Wobei natürlich auch immer mehr Luxusmarken irgendwie ins Influencer-Marketing einsteigen und diesen Kanal für sich nutzen. Aber ich sehe da halt gerade den Trend eher dahin, dass es wirklich zu diesem nahbaren Content kommt, so, ich bin einer von euch, ich habe die gleichen Probleme wie ihr, und dass man auch über Themen spricht, über die früher niemand gesprochen hätte, sondern eher so, ich bin dein bester Freund und mit mir kannst du dich unterhalten. Und ich glaube, auch das wird immer wichtiger, weil auch immer mehr Leute nicht mehr rausgehen und gefühlt irgendwie zu Hause sind, nicht mehr so in die Gesellschaft gehen. Man sieht es ja auch, die Leute gehen irgendwie nicht mehr feiern und wollen diese Nähe dann einfach über Social-Media-Kanäle, was auch auf der anderen Seite natürlich ein bisschen ein gefährlicher Trend ist.
Mhm. Du hast gesagt, eigentlich so, also Influencer-Marketing natürlich über Social-Media-Kanäle. Trotzdem habe ich letztens, glaube ich, auch Fernsehwerbung von Moore gesehen.
Kann das sein? Genau. Wir haben unsere erste TV-Kampagne letztes Jahr im September ausgespielt. Das ist natürlich, wir sind mit Moore, also ich muss ein bisschen ausholen. Wir waren mit ESN schon ein bisschen länger im Retail, also B2B. Man findet uns bei Edeka, Rossmann, Rewe zum Beispiel, bei DM. Und mit Moore halt nicht. Und es ist so, dass wir natürlich auch Moore dort gerne etablieren möchten und vor allem manche Produkte, die vielleicht ein bisschen mehr Erklärung bedürfen. Und dann haben wir uns entschieden, sobald wir halt mit im Retail richtig durchstarten, machen wir meine TV-Kampagne und schauen halt, wie es ankommt. Mhm. Und wir haben es als Erfolg verbucht und haben uns entschieden, das jetzt nochmal zu machen. wir haben jetzt ein neues Ballaststoffgetränk, was halt auch ein bisschen Education braucht. Und dafür haben wir jetzt die aktuelle Kampagne laufen und unterstützen das aber auch mit Online-Kampagnen dann. Und irgendwie geht es immer dann Hand in Hand. Ne? Also offline und online muss dann irgendwie immer auch zusammenspielen.
Ja. Wie wichtig ist so die saisonale Bedingung, sage ich jetzt mal, für euch? Also so fit werden für den Sommer, für die Strandfigur in Anführungsstrichen. Also welche Rolle spielt das so im Marketing für euch?
Also es ist ja schon so, dass in unserer Branche so Januar, Februar sind die wichtigsten Monate, weil da haben die meisten Leute Neujahrsvorsätze. Ich glaube, das ist aber auch bei jedem Fitnessstudio-Betreiber so, dass er sagt, okay, Januar ist der wichtigste Monat, die meisten Anmeldungen hat man da. Was wir halt aber über die letzten Jahre sehen, ist, dass die Produkte werden ja immer lifestyleiger. Also das heißt, man etabliert sie wirklich in sein Leben und es ist nicht mehr so, dass ich jetzt einen Proteinshake trinke oder einen Proteinriegel esse, weil ich meine Sommerfigur erreichen möchte, sondern weil man gemerkt hat, Zucker ist vielleicht doch nicht das beste Lebensmittel, um es zu konsumieren und vor allem nicht in großen Mengen. Und man möchte vielleicht immer mehr auch auf seine eigene Gesundheit achten. Daher sind die Produkte mittlerweile wirklich alltagstauglich und Produkte auch, die man jeden Tag konsumieren kann. So richtig fit für den Sommer, würde ich sagen, merken wir nicht. Vor ein paar Jahren, so am Anfang, hatten wir immer noch so ein Sommerloch, aber das hat sich eigentlich, das gibt's nicht mehr. Mhm. Und im Dezember ist es jetzt auch so, viele Leute wollen halt für Weihnachten dann irgendwie backen und nutzen dafür unsere Produkte. Und auch da war es jetzt die letzten Jahre echt in Ordnung, also zufriedenstellend.
Cool. Und wie würdest du es beschreiben? Wir haben ja auch vorher schon kurz darüber gesprochen. Du kommst jetzt hier aus dem kleinen, beschaulichen Hameln und bist im Prinzip zuständig für so eine Millionenmarke, kann man ja sagen. Und das Influencer-Marketing dann so für diese Produkte. Wie lässt sich das Ganze vereinbaren? Also auf der einen Seite dieses beschauliche Dorfleben in Anführungsstrichen und dann die große Social-Media-Welt.
Mittlerweile sind wir sogar ein Milliardenunternehmen, was echt cool ist, was wir in den letzten 10 Jahren halt geschaffen haben. Ich arbeite ja remote und auch mit der Großteil meines Teams arbeitet remote. Die Videografen sind ganz, ganz viel halt unterwegs und auch ich bin doch sehr regelmäßig unterwegs. Sei es jetzt letztes Jahr dann auch viel in den USA und ja auch so immer mal wieder in Hamburg bei irgendwelchen Events. Dann war die FIBO, wo ich in Köln war und ich habe wirklich viele Calls jeden Tag. Also wir haben sehr viele Telefonate, sehr viele Videokonferenzen und ich bin froh, dass ich zu Hause irgendwie meinen Garten habe. Ich habe meinen Hund und meine Arbeitszeit kann ich flexibel einteilen und kann dann halt einfach kurz spazieren gehen, wenn ich das möchte. Und bin aber auch überall anders sehr schnell. Also ich brauche diese Hektik draußen, würde ich sagen, nicht so, weil ich habe ja die Hektik in meinem Job und das ist auch voll in Ordnung. Deswegen.
Und du hast auch gesagt, du warst vorher, bevor du für die Quality Group tätig geworden bist, ja auch für etablierte mittelständische Unternehmen hier bei uns in der Region tätig. Hättest du ja auch da so etwas mehr New Work-Ansätze und diese Flexibilität und so weiter gewünscht. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen erzählen. Also was hättest du dir von den Unternehmen, von denen du ja weggegangen bist, dann auch bewusst früher gewünscht? Und was hast du jetzt, was du nicht mehr weggeben möchtest, so an der Stelle?
Ja, ich glaube, das, was wir als Unternehmen halt richtig gut machen, ist es halt wirklich Leistung zu fördern und aber auch Flexibilität. Also heutzutage möchte ja eigentlich niemand mehr klassisch 9-to-5 arbeiten, wenn man jetzt wirklich einen Bürojob hat. Also natürlich gibt es Jobs, wo da hast du Schichtdienst und da lässt sich das nicht vermeiden, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass viele Unternehmen, die so alteingesessen sind, gar nicht mit der Zeit richtig gehen und dadurch aber auch sich die Chance verwehren auf gute Mitarbeiter. Also erstens wird es in Hameln leider nicht viele super hochqualifizierte Mitarbeiter geben, ohne dass ich jemandem zu nahe treten möchte. Aber ich glaube, die meisten ziehen zwangsläufig in irgendwelche Großstädte aufgrund der Unternehmen und der Vielfalt dann der Unternehmen. Das heißt, man verwehrt sich irgendwie als Unternehmen selber den Zugriff auf gute Ressourcen, nur weil man kein Homeoffice oder kein Remote-Arbeiten anbietet. Plus diese Unflexibilität führt ja langfristig zu Frustration. Also man schafft irgendwie seine Sachen zu Hause nicht, weil ich sitze irgendwie 42 bis 45 Stunden im Büro, wenn ich noch fleißig bin und Überstunden mache. Die Leistung wird aber auch zum Teil dann gar nicht bezahlt. Also das muss man ja auch so sagen. Die wenigsten Unternehmen vergüten irgendwie wirklich leistungsbezogen. Und du bist halt sowas von eingeschränkt, dass du irgendwie langfristig, auch gerade wenn du dann für ein Produkt arbeitest, wo du nicht 100% hinterstehst, die Motivation komplett verlierst. Und ich glaube, durch Flexibilität innerhalb der Arbeitszeiten oder sowas wie Remote-Arbeiten und dass der Alltag sich besser ins Arbeitsleben integriert. Das wird, glaube ich, in den nächsten Jahren noch viel, viel, viel wichtiger, dass man Mitarbeiter unterstützt. Bei uns zum Beispiel gibt es immer frisches Obst, wir haben alle Produkte, es gibt regelmäßig irgendwie für die Mitarbeiter was im Büro, wo irgendwas mit unseren Produkten zum Beispiel gemacht wird. Ja, es gibt einfach viel mehr zu bieten, auch wo man sagt, okay, als junger Mensch, da habe ich halt Lust zu. Mhm.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Du hast die FIBO angesprochen eben gerade als Messe, die ja auch vor kurzem jetzt stattgefunden hat. Wie wichtig sind diese Messen für euch jetzt als Anbieter?
Also wir gehen ja zu keiner anderen Messe so richtig außer der FIBO. Also vielleicht dann maximal so im B2B, wo man dann nochmal was Kleineres macht. Im Ausland ist jetzt zum Beispiel, also machen wir auch nur so, wenn dann so Fitnessmessen, die mit der FIBO gleichzusetzen sind. Jetzt zum Beispiel sind wir in Italien auf der Rimini Wellness oder dann so Bodybuilding-Wettkämpfe gehen oft einher mit Messen. Aber die FIBO ist so in Deutschland, Österreich, Schweiz so das Fitness-Event, würde ich sagen. Für uns ist es ganz schön, weil wir der Community was zurückgeben können. Also wir machen das eigentlich wirklich nur wegen der Community. Wir haben vorher eigene Brand-Events gemacht. Also wir hatten zum Beispiel More Days, wir hatten ESN-Days und haben das nur markenspezifisch gemacht und waren da auch immer sofort sold out. Und die FIBO an sich ist nicht so wichtig, um jetzt irgendwie neue Kontakte zu knüpfen, sondern eher, um was zurückzugeben. Und wir gestalten zum Beispiel den Messestand, oder was heißt Messestand? Wir hatten 5 Hallen dieses Jahr, also 2 davon waren halt für Besucher, aber dann gibt's natürlich noch Logistik, Backstage, Wartehallen, die wir spielen müssen. Und wir machen das halt so, dass wir wirklich viel Goodies raushauen, also viele kostenlose Produkte. Man kann die Influencer treffen, man kann Bilder machen, man kann die Marke erleben. Und das ist auch für uns das Wichtigste, dieses Erlebnis an die Community zu geben und denen einfach was zurückzugeben, die immer regelmäßig bei uns kaufen.
Ja, ich habe gesehen, ihr habt ordentlich aufgefahren. Also ich habe so ein paar Sachen auf Instagram gesehen von der FIBO, da war ordentlich was los bei euch. So auf einer Skala von 1 bis 10, wie stressig waren die Tage für dich?
Ich würde sagen, mittlerweile ist es beinahe 3 bis 4. Ich habe ein mega Team. Ich habe mir über die letzten 8 Jahre, die ich jetzt da arbeite, wirklich ein richtig gutes Team aufgebaut, auf die ich mich verlassen kann. Mittlerweile kriege ich auch kein eigenes Funkgerät mehr, weil sie nicht möchten, dass ich dann irgendwie Anweisungen gebe, sondern sie regeln das alleine. Deswegen ist das mittlerweile sehr entspannt. Also wenn man ein gutes Team hat, wo man sich drauf verlassen kann, dann ja. Natürlich gibt's immer mal kleinere Themen, die man dann irgendwie lösen muss. Und wofür ich ja dann auch da bin. Und letztendlich bin ich dann auch am Ende dafür verantwortlich, dass alles gut läuft und dass sich jeder wohlfühlt. Aber ich hatte sehr viel Zeit, mich mit allen unseren Creatoren zum Beispiel auszutauschen und selber irgendwie die FIBO auch zu erleben. Ne?
Cool. Wie häufig, eine kurze Zwischenfrage, ist denn dieser persönliche Kontakt dann für dich auch im Influencer-Marketing mit den Creatoren? Ist es dann, sind es wirklich eher die Briefings und die Calls oder ist es wirklich auch persönliche Treffen?
Also persönliche Treffen sind immer bei Events zum Beispiel. Wir machen mittlerweile wirklich viele Events. Da ist natürlich auch dann immer mein Team am Start, die da viel unterwegs sind. Für mich selber ist das halt mittlerweile weniger geworden, weil das Team auch einfach so groß ist und ich sehr viel administrative Arbeit natürlich mache und gar nicht direkt betreue ich nur wirklich ein paar Influencer. Und ja, demnach... Ja, es ist super wichtig, dass mein Team das macht, aber es ist jetzt nicht mehr so wichtig, dass ich das mache, aber es ist immer schön, alle zu sehen und ich habe aber auch das Gefühl, man ist so oft im Austausch mit allen und den Influencern, schickt Sprachnachrichten, hat Calls mit denen, man ist sich irgendwie nah, auch vielleicht auch, weil man sie ja auf Social Media sieht, also...
Ich habe nochmal so eine Frage zu den beiden großen Marken, also ESN und More. Du hast ja gesagt, ihr macht da nicht wirklich inhaltlich große Vorgaben, außer das, was halt gesetzlich gemacht werden muss. Jetzt habt ihr mit ESN eine Marke, die in meinem Verständnis wirklich eher Richtung Leistungssport geht und mit More etwas, was so ein bisschen breitentauglicher ist. Wir sind am Ende ja in einem Bereich, wo es um Gesundheit geht, wo es um Abnehmen geht, wo es um Muskelaufbau geht, was für viele Menschen sehr kompliziert zu sein scheint, so in dem, weil es sehr viele Möglichkeiten gibt, wie man das macht. Für manche ist es eher einfach. Und wenn man sich mit den Themen so beschäftigt, dann hat man manchmal das Gefühl, dass im Leistungssport andere Sachen gesagt werden als in der Breite so, ne? Um es mal platt zu machen, wenn es darum geht, wie viel Protein soll ich am Tag konsumieren. Da gibt's halt die Empfehlung von der DGE, dann gibt's das, was viele Creator von More sagen, und dann bist du im ESN-Bereich, bist du eher so noch einen Tick höher. Geht ihr mit so Themen aktiv um, dass ihr darauf achtet, wie sich die Marken oder die Creator hinter den Marken positionieren, dass sie nicht gegenseitig Sachen erzählen, wo man sagt, ja, bei der eine sagt dieses und der andere sagt jenes, oder lasst ihr das eher laufen?
Ja, also solange es jetzt wirklich keine Aussagen sind, die irgendwie verbunden sind, lassen wir das in der Regel laufen, weil es ist ja auch bei jedem anders. Also natürlich muss ein Urs Kalitschinski als Profi-Bodybuilder eine höhere Eiweißmenge nehmen als jemand bei Moa, der irgendwie sein Gewicht halten möchte und gar nicht ins Gym geht. Und natürlich ist es genauso bei Kreatin, dass du mehr Kreatin nehmen musst, wenn du mehr wiegst, als wenn du halt weniger wiegst. Deswegen, das gleicht sich halt immer aus. Ich würde aber auch sagen, die Zielgruppen, früher haben sie sich mehr überschnitten. Heutzutage ist es doch ein bisschen klarer getrennt. ESN ist halt wirklich sehr performance-orientiert, sehr sportorientiert und more, wie du schon gesagt hast, eher Lifestyle, breite Masse, Abnehmen-Content. Deswegen glaube ich, man verwirrt den Konsumenten nicht unbedingt da mit verschiedenen Aussagen, einfach weil sie vermutlich jetzt nicht einem Urs Kalitschinski nachahmen würden, wenn sie das Ziel haben, als Frau abzunehmen. So, das auch wenn der eine Wettkampfdiät macht und der vielleicht dann auch eine richtig krasse Diät macht, ist das ja aber was ganz anderes.
Genau, es macht halt einen Unterschied, ob ich sage, ich will 10 Kilo abnehmen oder ich möchte auf ein KFA von 12% kommen. Das sind halt ganz andere Herausforderungen und auch ganz anderer Leidensweg, den man da
gehen muss. Das, was halt irgendwie schade ist, ist halt, dass so gerade in Deutschland das alles sehr konservativ ist. Also, dass man ja zum Beispiel 0,8 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht empfiehlt, was ja total veraltet ist und was irgendwie jedes andere Land verstanden hat, außer Deutschland, dass es halt irgendwie 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht sein sollten, bis 2 Gramm sogar. Und wir versuchen halt schon, also wir beschäftigen uns sehr viel mit Studien. Wir haben Wissenschaftler im Unternehmen, wir haben Doktoren im Unternehmen, wir haben Leute im Unternehmen, die sich wirklich nur mit Studien beschäftigen, und wir versuchen dieses Wissen natürlich auch immer weiterzugeben und die Produkte demnach auch zu entwickeln.
Ja, also das ist tatsächlich für die Hörerinnen und Hörer, die sich damit beschäftigen wollen, manchmal gar nicht so einfach, wenn man auf manche Stellen hört, dann sind es eben niedrige Werte oder irgendwelche Nierenprobleme, die da auftreten können, von denen immer geredet wird. Manche davon sind dann hypothetisch unter irgendwelchen Laborbedingungen. Wenn man dann 500 Dosen Cola Coke Zero am Tag trinkt, dann könnte man, von daher finde ich das ganz gut, dass ihr da als Unternehmer mit den Creator versucht, so ein bisschen, ich nenne es mal, Aufklärungsarbeit zu betreiben und dass man sich da gut informieren kann. Ein Teil von dem ganzen Spiel ist ja auch Viralität, ne? Also dass die Creator eine gewisse Menge an Menschen erreichen, was halt, wir haben so ein bisschen über den Content schon gesprochen, den die machen, halt über die Viralität auf Social Media möglich ist. Inwieweit nutzt euch das denn was? Wie geht ihr damit um, so Hypes zu kreieren? Ist das was, wo man drauf hofft oder wo man sagt, okay, wir wissen, was wir tun müssen, um in einem gewissen Zeitraum eine bestimmte Menge zu erreichen?
Also wir kreieren keine Hypes absichtlich. Uns wird ja auch immer unterstellt, dass wir künstlich verknappen. Das ist nicht der Fall. Also ich wünschte, es wäre so. Wir haben doch sehr viel Probleme, der Nachfrage nachzukommen, auch aufgrund fehlender Rohstoffe auf dem Weltmarkt. Ich glaube, habe ich ja eben schon mal gesagt, vor 8-9 Jahren, die Produkte, die es gab aus diesen Segmenten, Nahrungsergänzungsmittel, Proteinpulver, Low-Carb-Produkte im Supermarkt, waren halt alle nicht, ja, geschmacklich irgendwie jetzt keine Geschmacksexplosion und haben einfach ihren Zweck erfüllt, aber waren halt nicht lecker. Und ich glaube, wenn man Funktionalität der Produkte trifft mit Geschmack der Produkte, dem Nutzen und dann aber auch noch der Community, die wir halt haben und die Leute halt wirklich transparent mitnimmt und abholt und die Kunden aber auch merken, dass die Produkte einen Erfolg bringen, den sie sich wünschen, dann kann das entstehen. Aber da spielen ganz viele Faktoren halt zusammen. Also mit einem schlechten Produkt wirst du es niemals schaffen.
Ja. Jetzt ist ja euer Modell auch im Influencer-Marketing ganz bewusst, im Prinzip ja auch über die Werbung, über die Influencer, ich sag mal, das Konsum- und Essverhalten der Konsumenten oder der Follower, der User, wie auch immer, dann zu beeinflussen. Inwieweit würdest du denn sagen, beeinflussen unsere Social-Media-Kanäle oder auch diese Inhalte aktuell schon so, dass Essverhalten oder Konsumverhalten?
Also ich glaube, dass, also es gibt dazu ja keine aktuellen Studien. So, was es halt, wozu es Studien gibt, 53,5%, glaube ich, laut Robert-Koch-Institut der Deutschen sind übergewichtig, 50% haben das Ziel abzunehmen. Das heißt, wir setzen da natürlich irgendwie an und treffen auf einen Nerv. Und dann ist es natürlich, jetzt habe ich den Faden verloren,
Oder anders gesagt.
Wie das beeinflusst, sorry. Genau. Genau, und da glaube ich halt, dass man da schon ansetzt. Ich glaube aber, jeder sollte Social Media halt immer auch mit Bedacht konsumieren. Und das sollte man auch seinen Kindern weitergeben, sobald die halt Social Media konsumieren. Weil es sind ja nur Leute, die sprechen aus eigenen Erfahrungen. Die wenigsten sind Ärzte, Ernährungsberater oder sonst irgendwas. Sondern man teilt eigene Erfahrungen. Und man muss natürlich für sich immer abwägen, ist das jetzt was, was ich halt machen möchte oder passt das für mich nicht und passt das auch vielleicht zu meinem Lebensstil? Ich glaube schon, dass Social-Media-Kanäle unsere Ernährung beeinflussen, weil es gibt ja auch Rezepte, aber die gibt es auch für jede Nische. Also es geht ja nicht nur ums Abnehmen, sondern du findest auch ja 5 Minuten Familienrezepte oder Familienrezepte unter 5 €. Du findest das für fast alle Bereiche der Ernährung. Und nicht nur jetzt, um abzunehmen. Dennoch glaube ich, dass halt jedem sollte bewusst sein. Erstmal, man sollte Werbung immer kennzeichnen, damit es auch klar erkennbar ist, dass es gerade eine Werbung ist. Und zweitens natürlich immer mit Sinn und Verstand konsumieren.
Wir sind natürlich so ein bisschen in einem emotionalen Thema für die Leute, die es dann wahrnehmen, ne? Wenn die mit sich selber unzufrieden sind. Und die äußern das ja gerne auch auf Social Media. Das ist vielleicht mal so ein bisschen ab von euch ganz allgemein, wenn ich jetzt das Unternehmen sage, ich habe irgendwie so Influencer-Marketing. Wie gehe ich mit dem Thema Shitstorms um? Also ist das was, wo ich als Marke hinter den Influencern mich mit kümmern muss? Oder kann ich sagen, ja, die Influencer, die müssen das irgendwie abfedern? Was sollte ich da machen?
Ja, also ich glaube, ein Influencer sollte das niemals abfedern, weil letztendlich ist das das Aushängeschild des Unternehmens und die jetzt alleine zu lassen, dann hat man wahrscheinlich irgendwann keine Influencer mehr, sondern man sollte halt immer transparent sein. Also wir als Marke versuchen einfach mit allen Themen super transparent mit den Kunden umzugehen und auch transparent nach außen zu kommunizieren über eigentlich alle Kanäle. Wir versuchen unseren Influencern beiseite zu stehen, aber ich würde auch so sagen, mein größtes Learning bei solchen Sachen ist es, nicht alles ist die Aufmerksamkeit wert. Also heute ist es zum Beispiel Timmy, morgen läuft Ada durch die Wüste, dann ist es das nächste Thema und so gehen Themen auf Social Media ja super schnell auch vorbei. Und je mehr man zu einem Thema auch sagt oder das versucht dann irgendwie so zu regulieren, ist eher das Gefühl, dass es dann, man befeuert das Thema halt, man gibt dem Thema Aufmerksamkeit, man befeuert es und da muss man, glaube ich, immer abwägen, was möchte man jetzt? Ist das jetzt wirklich unternehmenskritisch? Dann würde ich halt sagen, ja okay, dann sollte man vielleicht mal überlegen, aber ist das jetzt auch was man auf Social Media kommentieren muss oder ist das was man auf der Webseite sagt? Weil auf Social Media ist es natürlich so, du erreichst auch Leute, die vielleicht gar nichts davon mitbekommen haben.
Mhm. Also das heißt, wenn man da sieht, dass da irgendwo sowas anläuft, muss man für sich entscheiden, kümmern wir uns darum oder nicht? Und wenn man sich darum kümmert, dann steht man doch eigentlich vor der Wahl zu sagen, spielen wir es über die Creators zurück oder gehen wir als Unternehmen selber darauf ein, oder?
Ja, wobei, ich mache da immer nicht so die große Unterscheidung. Also weil unsere Creator gehören halt für uns so sehr dazu, dass wir natürlich also denen auch was an die Hand geben und dann über unsere Social-Kanäle, wir haben auch über 1 Million Follower, zum Beispiel auf dem Instagram-Channel von Moore, bei ESN jetzt 900.000, bei TikTok sieht's dann ähnlich aus. Darüber kann man natürlich auch viel kommunizieren.
Ich stelle mir das echt schwierig vor, ne? Also wenn du in einem Unternehmen sitzt und du siehst, da erzählen Leute Unwahrheiten über dich, da wird's mir in den Fingern jucken, da irgendwie auch drüber zu sprechen nach außen. Das ist als Marke sicherlich nicht einfach, da dann zu sagen, so einfach wegatmen und weitermachen.
Ja, bisher hatten wir ja auch immer nur die Gründer, die für die Marken noch eingestanden sind. Jetzt ist es so, dass mein Kollege auch aus dem Management, aus der Produktentwicklung und ich, wir versuchen jetzt auch so ein bisschen mal auf den Socials halt was zu teilen und halt mehr auch unsere Perspektive reinzubringen, wirklich halt aus dem Management von Moore und ESN. Wir haben natürlich auch noch andere Management-Kollegen und einen CEO, aber wir versuchen schon eher noch mal eine andere Perspektive auch reinzubringen und Sachen zu erklären, die wir auch entschieden haben und die nicht der Influencer entschieden hat. Weil letztendlich zum Beispiel bei einer Preiserhöhung, die wir jetzt leider hatten, weil die Rohstoffpreise für Whey-Protein so stark gestiegen sind beispielsweise, kriegen die Influencer wirklich krass ausgelegt. Und das ist ja unfair. Die können nichts dafür. Also ich meine, ich als Mitarbeiter kann jetzt auch nichts dafür, aber ich kann es dann wenigstens anders erklären und kann dann sagen, ja okay, dann ich nehme alles auf mich, aber lass die anderen in Ruhe, weil die haben halt nichts gemacht. Also sie haben die Entscheidung nur kommuniziert, transparent, aber nichts. Sie können ja nichts dafür.
Ich würde noch mal interessieren, du hast am Anfang schon gesagt, also was Creator, Influencer auch tun sollten, um Reichweite aufzubauen, um für euch relevant zu werden. Wie läuft denn so der Auswahlprozess, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir brauchen neue Influencer, jetzt mal ganz platt gesprochen. Wie geht ihr vor oder können sich Influencer bei euch bewerben, um dann für eure Produkte zu werben? Wie läuft das so?
Also man kann sich jederzeit, kann man uns eine E-Mail schreiben oder sich auch über die Webseite bewerben zum Beispiel. Es lachen auch viele, also so viele, dass wir da leider auch immer nicht so hinterherkommen, alles zu beantworten. Aber wir scouten aktiv jeden Tag. Also in meinem Team, also für ich habe getrennte Influencer-Marketing-Teams bei Mo und ESN. Sie scouten aktiv auf allen Plattformen, weil es entstehen natürlich auch jeden Tag neue Creator und irgendwer hat dann vielleicht ist letzte Nacht viral gegangen und auf einmal entdeckt man dann jemanden. Das, was halt wichtig ist, ist einfach diesen Mehrwert zu bieten. Man sollte keinen Content anfangen, nur um einer Marke zu gefallen und den Content komplett um die Marke machen. Was, wenn die Marke, wenn es sie irgendwann nicht mehr gibt, was bist du dann noch auf Social Media, sondern du bist die Personal Brand, sondern du solltest immer versuchen, deine Personal Brands aufzubauen und das halt mit Mehrwert, indem du dir eine Community aufbaust. Die Community ist das Wichtigste. Dabei bleiben und wonach wir schauen, ist auch immer noch so ein bisschen, welche anderen Kooperationen gibt's da? Können wir uns damit identifizieren? Also wenn jetzt jemand gerade Temu-Werbung macht, dann muss ich sagen, das ist nicht das, was wir wollen. Wenn du so ein Unternehmen empfehlen kannst mit ruhigem Gewissen an deine Community, dann sorry, aber bist du kein Community-Mensch. Und dann entscheiden wir uns dann vielleicht auch mal gegen jemanden.
Inwieweit habt ihr denn mit den Influencern selbst als Person zu tun oder eher dann mit dem Management, auch was bei größeren Influencern dahinter steht?
Wir haben sehr viel mit den Influencern direkt zu tun. Also erstmal, weil wir die Infos gerne direkt weitergeben wollen. Und ich bin auch immer so, sobald die ersten Managements damals auch dazugekommen sind, wir waren ja wirklich ein Startup, uns kannte als Marke keiner. Und dann irgendwann kamen ja größere Influencer, die dann gesagt haben, ich nehme Management dazu. Hab dann auch ganz klar gesagt, ich mache kein Telefonat nur mit dem Management, weil wir wollen dich als Creator und ich möchte dich als Creator kennenlernen, weil du wirbst dann auch für unsere Marke und nicht dein Manager oder deine Managerin. Und demnach, wir kommunizieren sehr eng mit den Influencern. Es gibt aber auch so ein paar große Managements in Deutschland, würde ich sagen, mit denen ich mittlerweile sehr eng zusammenarbeite, mit denen wir uns super gut verstehen. Und da hat sich auch viel getan in den letzten Jahren. Früher waren Manager doch eher so aus dem Artist-Management, also von Künstlern, die so, nee, wir sind zu gut irgendwie für alles. So ein bisschen in die Richtung war das. Heutzutage wissen aber auch Manager, dass sie halt mit Marken gut zusammenarbeiten müssen und dass, wenn man eine langfristige Beziehung zu einer Marke haben möchte, muss die Zusammenarbeit halt für alle Seiten passen, also sowohl für Management Creator als auch Marke.
Das heißt, in deinem Job arbeitest du halt regelmäßig mit Leuten zusammen, die sehr bekannt sind, teilweise 6-7-stellige Followeranzahl über Social Media. Ist das was in deinem privaten Alltag häufiger auftaucht, dass Leute dich fragen, hey, kannst du nicht mal mir seine Nummer geben oder ihre Nummer geben oder so, oder hältst du das da raus?
Also nach einer Nummer wurde ich, glaube ich, noch nie gefragt, würde ich aber auch ja niemals rausgeben. Ich wurde schon häufiger mal darauf angesprochen, so auch gerade jetzt in den USA, da haben wir, also zu der Marke gehört auch einer der berühmtesten Bodybuildern zum Beispiel, mit dem ich dann irgendwie Kontakt hatte oder habe und auch mit anderen Partnern, die natürlich sehr bekannt sind, aber eigentlich spricht mich keiner drauf an. Also was mal cool war, die Kinder von meinem Cousin, die haben mir dann irgendwann mal gesagt, ja, du kennst Trimax und ich will irgendwie YouTuber werden, ich will Streamer werden und das war irgendwie total niedlich und die haben sich da dann total drüber gefreut, dass ich den jetzt kenne und fanden das halt total cool, aber in der Regel so, ich würde ja dafür, glaube ich, bin ich auch zu professionell und ich würde niemals einen Kontakt irgendwie weitergeben oder so, ohne zu fragen und ohne den Hintergrund zu kennen. Und ich glaube, das, was man auch wissen muss, wenn man im Influencer-Marketing arbeitet, man muss die Influencer schon als Menschen behandeln und ich achte in meinem Team auch sehr drauf. Also so Fangirls und Boys haben da nichts zu suchen, weil es bringt nichts, wenn du auf einmal da Leute hast, die dann irgendwie nur Fotos machen wollen und ja, dann so geflasht sind von einer Person, dass sie eigentlich ihre Arbeit vergessen. Auch Influencer sind irgendwie nur Menschen und ich habe das Gefühl, immer wenn man Leute auch behandelt wie Menschen und egal wo und egal in welcher Situation, dann fährt man deutlich besser.
Gibt's denn sowas, du hast gerade schon diesen Moment mit deinen Cousin, Enkelkind, mit den Kindern von deinem Cousin so rum angesprochen. Gab es denn so noch besondere Erlebnisse oder besonders krasse Erlebnisse, die dir in Erinnerung geblieben sind jetzt so in deiner beruflichen Vergangenheit?
Also es gab natürlich schon Sachen, die ich glaube ich niemals erlebt hätte, wenn ich den Job nicht hätte. Es ist so, da auf der FIBO, wir haben ja diese Wurfstages, wo wir Proben wirklich von oben in die Menge schmeißen, was immer total cool ist, das einfach nur zu sehen, wie viele Leute da jetzt stehen und wie viele Leute sich über diese Produkte freuen. Das ist schon so, da hat man Gänsehaut und dann hatte ich natürlich das große Glück, dass ich ja, viele Sachen erleben durfte, auch im Ausland oder Reisen gemacht habe, die andere wahrscheinlich nicht machen können. Und das ist halt schon was Besonderes oder für mich auch nicht selbstverständlich. Ja, das ist, glaube ich.
Wie nutzt du denn mittlerweile selber Social Media außerhalb vom Beruflichen? Weil du bist ja beruflich jeden Tag damit konfrontiert, in Anführungszeichen. Gehst du da so durch und guckst dir Creator und denkst so, oh, das hättest du aber nicht so machen sollen, das hättest du aber anders machen sollen? Oder versuchst du das, deinen Arbeitskontext, wenn du privat unterwegs bist, schon auszublenden?
Ich würde sagen, ich konsumiere überraschend wenig Social Media Content, obwohl ich ja auch immer allen sage, wenn du auf einer Plattform erfolgreich sein möchtest, musst du die Plattform konsumieren und verstehen und die anderen Inhalte verstehen. Aber dadurch, dass ich einfach beruflich damit so viel zu tun habe, ist es so, ich gucke super wenig, also mir Content auf Social Media an, wenn, dann ist es halt eher, würde ich sagen, ja, was worüber man mal lacht und was man mit irgendwem teilt. Ich finde, Instagram entwickelt sich sowieso in eine ganz komische Richtung. Da geht es ja nur noch um Shares. Also das, was du teilst, das kriegt mehr Aufrufe und das ist entweder irgendwie KI-Content oder irgendwelche, ja, flachen Witze, irgendwas, worüber halt jeder lacht oder auch Menschen, über die man sich lustig macht, was ich total verwerflich finde, dass dieser Trend in diese Richtung geht. Das, finde ich, macht sowieso nicht mehr so viel Spaß. Also privat gucke ich dann eher mal so YouTube-Vlogs. Das finde ich ganz gut. Und natürlich fallen einem dann so manche Situationen auf, aber da würde ich jetzt nicht sagen, ach, das muss man besser machen, sondern so zum Beispiel von einer bekannten deutschen Creatorin, die hat halt mal so unseren Shaker in die Kamera gehalten und hat gesagt, ja, mit der Marke würde ich nie zusammenarbeiten. Die finde ich einfach nicht gut und der Shaker ist total unästhetisch und ich bin ja voll dabei, unsere Shakerfarben sind total unästhetisch, weil unsere CI super bunt ist und das vielleicht nicht jeden Geschmack trifft. Und die ich jetzt aber auch vor ein paar Wochen beim Event kennenlernen durfte und sie jetzt mit uns zusammenarbeitet, weil einfach die Produkte im Geschmack so überzeugen. Und das sind dann eher so Momente, wo ich dann selber Social Media habe, also wo ich dann so ein bisschen mehr gucke. Aber sonst denke ich mir nicht so, ach, das hättest du ja besser machen können. Würde ich jetzt auch nicht ungefragt meine Meinung zugeben.
Jetzt hast du ja gesagt, Instagram entwickelt sich so ein bisschen in eine für dich negative Richtung. Wie sieht es bei TikTok aus?
Also der TikTok- und Instagram-Algorithmus ist ein bisschen unterschiedlich. Instagram belohnt aktuell halt sehr, dass man Beiträge teilt und danach kommt, glaube ich, Kommentieren, dann kommt Speichern, dann kommt irgendwie Liken und als letztes kommt diese Repost-Funktion, die hat eigentlich gar keinen Effekt, dass dein Reel irgendwie viral gehen kann. Und dadurch, dass du halt Content teilen musst, damit der viral geht, wer teilt denn, also die wenigsten teilen ein Rezept oder irgendwie Mehrwert-Content, sondern was teilt man? Ja, das, was irgendwie, wo man denkt, ach, das ist aber lustig. Oder sag mal, ist das eigentlich KI? Und man fragt noch 5 Freunde, ob die jetzt glauben, dass es KI ist oder nicht. Und diese Beiträge bekommen halt einfach mehr Reichweite und dadurch ist der Feed dann voll davon. Bei TikTok ist das halt anders noch. Also bei TikTok ist das total random, was viral gehen kann und was nicht. Man hat viel mehr Chancen, würde ich sagen, auch auf Instagram viral zu gehen. Und das kann irgendwas sein, was ja einfach eine Situation aus dem echten Leben ist. Und da geht's halt wirklich darum, eher nochmal, wer kommentiert das und wie viele Likes bekommt das. Und der Algorithmus ist einfach ein bisschen anders als bei Instagram.
Ja, wenn ich mir das jetzt so aus Unternehmenssicht, also eurer Sicht quasi angucke, heißt das doch, dass Instagram quasi dabei ist, sich als Plattform für so Creators wie von euch eigentlich gerade zu depositionieren, wenn dort halt Content funktioniert, der eben nicht ästhetisch ist, wo es eben nicht um Anführungszeichen Wahrheit und neutrale Inhalte geht, sondern so, also wo ich nicht sagen kann, ich mache jetzt hier meine Abnehmen-Journey, außer ich mache mich dabei halt selber zum Affen, weil dann würde es wieder viral gehen, oder?
Ja, also natürlich hat man irgendwie bestehende Communities und die wachsen auch, aber ich würde sagen auch deutlich langsamer jetzt noch so vor ein paar Jahren. Und man hat natürlich eine Community-Bindung über Instagram-Stories, die meisten ja wirklich als Vlog nutzen. So, da kann man durch den Tag die Leute verfolgen, was extrem nahbar ist. So, man kann bestehende Communities halt gut bespielen, aber jetzt gab es irgendwie so einen Bug wieder, da waren dann die Stories irgendwie schwarz, also das heißt, man konnte die nicht angucken. Dann gibt's irgendwie regelmäßig so Shadowbans. Das bedeutet, dass ein Profil nicht mehr auffindbar ist, so aus dem Nichts, weil dann entweder, also man weiß nicht so richtig, was das Problem war. Instagram hat ja auch verschiedene Stufen für Profile eingeführt, also dass man das Profil eigentlich bezahlen muss, um überhaupt Support zu bekommen. Und das macht Instagram, finde ich, gerade sehr unattraktiv, um überhaupt damit als Plattform auch zu starten. Da ist TikTok, würde ich sagen, ein bisschen dankbarer. Du hast auf Instagram aber besser die Möglichkeit, eine bestehende Community zu bespielen, weil auf TikTok, selbst wenn du jemandem folgst, musst du explizit auf die Seite gehen, zu denen du folgst, weil ansonsten landest eigentlich, wenn du TikTok aufmachst, immer auf der For You-Page. Und diese For You-Page zeigt dir zu 98% nur Creator, an denen du nicht folgst. Also TikTok ist eher dafür, neue Creator dann zu belohnen oder Videos, einzelne Videos, und nicht so stark diese Community-Bindung.
Wie wichtig würdest du denn sagen, sind für euch dann auch diese großen Influencer mit 6-7-stelligen Followerzahlen im Vergleich zu eher kleineren, vielleicht auch regional oder in einer bestimmten Nische relevanteren Creatern?
Ich glaube, also das mit dem regionalen Influencer-Marketing, das ist ja jetzt so bei euch, funktioniert das natürlich, weil ihr regional ausspielt und ja auch nur regionale Themen bringt. So sonst bei Influencern gibt es ja eigentlich kaum regional, sondern eher wirklich kleinere Influencer. Ich finde, alle haben ihre Berechtigung und es kommt auch da auf die Community an. Also es ist auch tatsächlich so, es gibt auch Verdienstmöglichkeiten für Influencer mit 10.000 Followern, die zum Teil mehr verdienen als jemand mit 150.000 Followern. Alles hängt halt davon wirklich ab, wie glaubwürdig bist du, wie authentisch bist du, wie ist deine Community. Und das ist viel, viel, viel wichtiger als nur die Reichweite. Also natürlich haben wir jetzt ein paar größere auch, die wirklich eine Million Reichweite haben. Das ist cool, das bringt natürlich viel Reichweite, aber auch die Kleinen sind für uns sehr viel wichtig und erzeugen auch, also ich finde auch kleine Influencer, wenn du viele hast, erzeugen ja auch immer ein gutes Grundrauschen und erstmal so, ach, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen, vielleicht kenne ich das ja von irgendwoher, und man muss ja eine Marke auch immer häufiger sehen, vor allem um dann diese Kaufentscheidung zu treffen. Und vor allem bei Supplementen ist es so, dass es viel Vertrauen braucht, dass man sagt, okay, jetzt das würde ich jetzt konsumieren, das ist ein Lebensmittel und das würde ich jetzt tatsächlich konsumieren. Daher ist das auch schon wichtig, ja.
Du hast gesagt, so einen regionalen Fokus gibt es dann ja in eurer Betrachtung jetzt eigentlich eher nicht. Inwiefern würdest du denn auch deiner Erfahrung nach sagen, funktioniert das in ländlichen Regionen, wie ich jetzt uns hier in Hameln und Umgebung immer bezeichnen würde, auch vom Influencer-Marketing oder von den Strategien her vielleicht ein bisschen anders als in Großstädten, wo das vielleicht auch so vom Spirit nochmal anders etabliert ist?
Ich glaube, es starten immer mehr Leute mit Social Media, auch aus ländlichen Regionen. Ich glaube, fast keiner unserer Influencer, also die wenigsten unserer Influencer kommen aus Großstädten. Also das sind eher welche, die kommen wirklich so vom Dorf und haben sich irgendwann entschieden, so jetzt fange ich mal Content an. Ich glaube halt für regionale Unternehmen, die jetzt nicht unbedingt im Onlinehandel sind, ist es halt schwieriger, weil letztendlich muss man da Instagram und auch vielleicht TikTok eher nutzen als Plattform für Mitarbeitergewinnung, für regionales Marketing, und muss da präsent sein, weil es heutzutage halt ist wie die Webseite. Also ein gutes Instagram-Profil ist eine gute Webseite, und ist es natürlich, da macht es jetzt keinen Sinn, irgendeinen übergroßen Creator dafür zu buchen, wenn du sowieso keinen Online-Shop hast und irgendwie hier, keine Ahnung, auf dem Markt deine Produkte verkaufst.
Ja, klar. Und aber in der Betrachtungsweise, also ticken die Menschen vom Land anders als die Konsumenten, die jetzt in Großstädten irgendwie unterwegs sind, so was Konsumverhalten und so angeht, oder?
Oh, das würde ich nicht sagen. Das glaube ich nicht. Vielleicht ist es halt eher so, dass in ländlichen Regionen die Leute vielleicht ein bisschen später dran sind. Aber das heutzutage, wenn du so viel Content konsumierst, ist das ja auch nicht mehr der Fall. Aber es ist ja so, zum Beispiel im B2B-Bereich, geht man natürlich mit den Mitarbeitern auch immer erst in die Großstadt, klappert dort alle Märkte ab, bevor man jetzt dann hier irgendwie in die Kleinstadt kommt. Das ist schon so. Aber ja, ansonsten würde ich nicht sagen, es ist unterschiedlich.
Wir haben zum Abschluss unserer Folge immer noch so ein Format, das nennt sich den Machermoment des Monats, der vergangenen Tage. Gibt es da bei dir in der letzten Zeit irgendwie so einen Moment, der dir als Machermoment in Erinnerung geblieben ist?
Keine Ahnung.
Sonst kannst du auch kurz drüber nachdenken. Ich frage erstmal Daniel, ob es bei dir irgendwas gab in der Zwischenzeit.
Bei mir ist ähnlich. Im Moment ist Schlag auf Schlag. Also irgendwie jeden Tag ein Machermoment, wo ich jetzt nichts Konkretes, ehrlich gesagt, rausziehen kann. Wie sieht das bei dir aus?
Wir sind dabei aktuell, ich habe es ja schon ein paar Mal in dem Podcast auch erwähnt, unsere Agenturleistung stärker an unsere Marke Hamelner zu knüpfen. Das ist jetzt sehr konkret geworden mit Hamelner Business, wo wir jetzt auch nochmal zwei Stellen in dem Bereich ausgeschrieben haben und so stärker auch einen Fokus auf Digital-Marketing im Prinzip für Unternehmen aus der Region legen, weil es vorher halt eher so dieser große Bauchladen war, von wegen, wir machen erstmal alles, was du als Unternehmen in der Region brauchst, um dich werblich zu präsentieren. bedeutet natürlich aber auch, du musst irgendwie alles in der Form auch abliefern können von den Prozessen und so weiter, die dahinter stecken. Und deswegen hat sich jetzt gerade über die Marke Hamelner und dann auch so diesen stärkeren Digitalfokus für uns ein ganz guter Weg herauskristallisiert. Und genau, deswegen ist das jetzt auf jeden Fall so ein, ich will jetzt nicht sagen der Macher-Moment, aber auf jeden Fall ein Moment, der in Erinnerung geblieben ist.
Ich kann so ein bisschen die Zukunft erzählen. Unser YouTube-Studio ist jetzt fertig.
Ah, ich habe es gesehen. Ja,
wir machen sieht sehr gut aus. Demnächst machen wir YouTube. Wir haben noch eine kleine technische Herausforderung. Wenn die gelöst ist, unser Team ist da dran, dann geht das los. Das wird sehr gut.
Cool. Ja, ich bin gespannt, das weiter zu verfolgen.
Ich bin auch sehr gespannt drauf. Ich habe da gar keine Erfahrung mit. Aber als das hatte ich ja schon mal gesagt, dass das Team gesagt hat, wir müssen das machen, habe ich gesagt, ihr habt da gar keine Lust drauf, also machen wir das.
Ja. Sehr schön. Ich habe das auch schon für ein, zwei Videokonferenzen oder Schalten irgendwie genutzt. Ne?
Wir haben schon Keynotes auf einem Kongress und einem Online-Kongress damit gemacht und interne Veranstaltungen und so. Ne? Also dafür ist es ja dann, da musst du nicht im Recorden. Also live funktioniert alles schon. Das Recording ist noch ein bisschen tricky. Sobald das steht, haben wir das extra so gebaut, dass der Andreas und ich da einfach reingehen und auf Play drücken können und dann können wir loslegen. Ja. Und das Team kümmert sich dann darum, dass es am Ende auch ganz fantastisch aussieht. Wir müssen nur sprechen. Und in die Kamera gucken.
Ja, okay. Das ist doch gut. Cool.
Ja, sonst fragen wir eigentlich in der Regel zum Abschluss immer, wie kann man euch finden? Aber ich habe jetzt die Vermutung, dass die meisten, die hier zuhören, euch schon irgendwo gesehen haben in den Einzelhändlern online. Ihr seid da ja doch sehr präsent, oder?
Ja, wir sind sehr präsent bei den Namen, die ich schon genannt hatte. Also Edeka, Rewe hauptsächlich, DM, Rossmann.
Auch hier in Hameln.
Ja, zumindest bei den meisten. Ja, da kann man uns finden, online, einfach mal reinschauen. Jede Woche neue spannende Aktionen, auch diese Woche wieder.
Wie ist das für dich, noch vielleicht so abschließend die Frage, wenn du eure Produkte selber dann so im Supermarkt oder in der Drogeriemarkt irgendwie wieder entdeckst?
Sehr besonders. Also es ist immer besonders, wenn ich unsere Marke irgendwo sehe, weil ich halt aber auch von Anfang an dabei war und wir uns damals ja wirklich gar nichts leisten konnten. Also außer diese Influencer-Marketing, das halt auch natürlich skalierbar war und irgendwie eingepreist war, konnten wir uns ja gar nichts leisten und alles, was wir machen wollten, war nicht drin. Und da ist es halt jetzt richtig schön für mich zu sehen und das ist immer auch so ein Moment, wo ich dann stolz bin und wo es jetzt aber auch greifbar ist. Also ich mittlerweile weiß ja auch, also wissen viele, wo ich arbeite oder können zumindest was damit anfangen, auch so aus meiner Familie. Früher war das halt so, ja, Laura, die macht halt irgendwas mit Internet. Also ja. So, das war ja überhaupt nicht greifbar, was diese Marken überhaupt sind und was wir machen. Und heutzutage ist das natürlich jetzt was ganz anderes.
Wie oft musst du auf Familienfeiern deinen Job noch erklären?
Aber mittlerweile glaube ich fast gar nicht. Also ich glaube, mittlerweile hat es jeder mitbekommen so und weiß, was das ist. Ja.
Cool. Danke auf jeden Fall für deine Zeit.
Danke euch für die Einladung.
Und für die Insights. Und wir sagen sonst regulär auch, wir verfolgen den Weg weiter. Machen wir natürlich auch, aber wir sehen ja dann auch täglich jetzt, ich glaube gleich, wenn wir Instagram oder TikTok irgendwie öffnen, dann irgendwie wieder ein Produkt von euch damit in der
Wahrscheinlich.
Timeline.
Wahrscheinlich.
Cool. Vielen Dank. Sinne.
Danke.
Vielen Dank.